Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die EU-Kommission hält an ihren umstrittenen Steuerplänen für Diesel fest, gegen den Widerstand Deutschlands. Danach müsste der Kraftstoff spätestens vom Jahr 2023 an auch hierzulande höher besteuert werden als Benzin. Die Bundesregierung befürchtet steigende Dieselpreise und lehnt das Vorhaben deshalb ab. Damit ist die Reform gefährdet.
Hier kann man sich mächtig Ärger einhandeln an Deutschlands Tankstellen. Doch für die Umwelt nimmt Brüssel den nun offenbar in Kauf. Die EU-Kommission fordert, Diesel solle langfristig höher besteuert werden als Benzin, schlicht weil mehr Energie drin steckt und mehr CO2. Kraftstoffe sollten künftig gleich behandelt werden. Bei der Steuer sollten Energiegehalt und CO2 zählen und nicht willkürlich festgelegte alte Werte. In dem neuen System müssten für Benzin mindestens 35 Cent Steuer pro Liter erhoben werden, für Diesel 41. Derzeit aber sieht das Bild in Deutschland genau anders aus. Benzin wird höher besteuert als Diesel. Würde man die EU-Vorgaben in einigen Jahren auf die deutschen Preise übertragen, könnte die Dieselsteuer auf 75 Cent pro Liter steigen, ein Plus von knapp 60%. Deutschland ist alarmiert. Schließlich hat die Autoindustrie in den letzten Jahren auf moderne Dieseltechnik gesetzt. Europa solle sich jetzt nicht einmischen.
Genau das ist ja die Kritik, dass Europa meint, überall zentral beglücken zu müssen.
Beglückt würde wohl der energieärmere Biosprit. Er würde billiger. Leiden hingegen müssten Spediteure und Landwirte. Die niedrige Dieselsteuer war ursprünglich eine Subvention für sie. Dass die nun untergepflügt werden soll, gut, sagen Umweltschützer.
Wir besteuern schlicht und einfach Energie. Und im Diesel ist pro Liter nun mal mehr Energie drin. Und deswegen ist das ein richtiger und rationaler Ansatz.
Eine theoretisch gute Sache für die Umwelt und eine theoretisch große Gefahr für Dieselfahrer. Aufgeregt wurden die Steuerpläne in den letzten Tagen diskutiert. Doch dafür gibt es keinen Grund. Denn das Gesetz wäre erst in vielen Jahren voll in Kraft. Wenn überhaupt. Es braucht Einstimmigkeit. Und Deutschland sagt Nein.
Nach dem Absturz in der Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Bundesregierung nun eine positive Botschaft für Brüssel. Die öffentlichen Haushalte kommen deutlich rascher als gedacht aus den roten Zahlen, so die Bilanz im aktuellen Stabilitätsprogramm der Regierung. Bereits dieses Jahr wird sich Deutschland danach aus der Riege der Defizitsünder verabschieden können, 2 Jahre früher als von der EU-Kommission verlangt.
Wolfgang Schäubles frohe Botschaft an die Kabinettskollegen, das Defizit wird geringer und das auch noch früher als erhofft. Gerne machte sich die Kabinettsrunde die Zahlen des Berichts zum Stabilitätsprogramm zu eigen. Maximal 3% des Bruttoinlandsproduktes darf das Defizit im Euroraum betragen. Noch 2010 lag die Bundesrepublik mit 3,3% über dieser Grenze. Jetzt wird man nach gegenwärtigem Stand in diesem Jahr mit 2,5% deutlich darunter liegen. Der Bundesfinanzminister sichtlich stolz im Bundestag.
Die Zahlen sprechen für sich. Und wenn alle sich die deutschen Zahlen zum Vorbild nehmen, ist mir um die Stabilität der gemeinsamen europäischen Währung nicht bange.
Das Wirtschaftswachstum und der damit verbundene Aufschwung am Arbeitsmarkt spülen mehr Einnahmen in die Kassen des Staates und entlasten den Haushalt der Arbeitsagenturen. Die ungeklärte finanzielle Situation einiger Landesbanken hingegen birgt Risiken. Die Opposition hat noch weitere ausgemacht.
Es gibt einige Haushaltsrisiken noch, insbesondere die enormen Kürzungen bei der Bundesagentur für Arbeit, die nicht unterlegt sind und die dann im Zweifel zu einem Einschränken der aktiven Arbeitsmarktpolitik führen würden, wenn die Regierung das so will. Es gibt minder Einnahmen, die wir haben, weil die Finanztransaktionssteuer nicht kommt.
Die Einnahmesituation des Staates werde sich aber weiter verbessern. Davon geht die Bundesregierung aus. Bis 2015 soll das Defizit auf nur noch 0,5% des Bruttoinlandsproduktes sinken. Voraussetzung ist aber, dass keine unerwarteten Risiken eintreten.
Und das Kabinett hat weitere Beschlüsse gefasst. Die Renten werden zum 1. Juli erhöht. Knapp 1% mehr gibt es dann für die gut 20 Millionen Rentner. Der frühere ägyptische Präsident Mubarak ist 2 Monate nach seiner Entmachtung in Untersuchungshaft genommen worden. Auch seine beiden Söhne wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen alle 3 wegen Korruption und Veruntreuung von Staatsgeldern. Wegen seines schlechten Gesundheitszustands wird der 82-jährige Mubarak zunächst im Krankenhaus vernommen.
Die Zeitungen zeigen einen zerknirschten Mubarak. Die Justiz stellt ihm unangenehme Fragen. Darauf haben viele lange gewartet. Denn etliche ehemalige Regierungsmitglieder wurden schon kurz nach dem Sturz des Diktators vor Gericht angeklagt. Für die überwiegende Mehrheit ist es längst überfällig, dass die Spitze der Spitze des alten Regimes endlich juristisch verfolgt wird.
Jetzt fühlen wir, dass die Militärregierung wirklich was tut. Und das haben wir auch schon lange eingefordert. Die Lage im Land hat sich durch Mubarak zum Schlechteren entwickelt. Die Untersuchung ist natürlich eine ziemliche Erniedrigung für den Ex-Präsidenten. In dieses Krankenhaus in Sharm el-Sheikh wurde Mubarak eingeliefert. Offenbar war die erste Befragung für ihn so erniedrigend, dass er laut Staatsfernsehen daraufhin einen Herzinfarkt erlitt. Die Staatsanwaltschaft will vor allem herausfinden, ob Mubarak den Schießbefehl gegen die Demonstration vom 28. Januar erteilt hat. Mehrere hundert Menschen wurden getötet. Die beiden Söhne Mubaraks, Alaa und Gamal, sitzen inzwischen in diesem Gefängnis in Kairo in Untersuchungshaft. Wie ihrem Vater wirft ihnen die Staatsanwaltschaft Korruption und Veruntreuung von Staatsgeldern in Milliardenhöhe vor.
Im Libyen-Konflikt verstärkt die internationale Gemeinschaft den Druck auf Machthaber Gaddafi. Im Golfstaat Katar forderten heute Vertreter von mehr als 20 Staaten und Organisationen den sofortigen Rückzug Gaddafis. Nach mehr als drei Wochen Luftangriffen gegen die Truppen des Regimes ging es in Katar um eine politische Lösung des Konflikts. Für Deutschland nahm Außenminister Westerwelle an dem Treffen der Libyen-Kontaktgruppe teil.
Nein, der Außenminister gibt sich überzeugt, Deutschland ist nicht isoliert. Sein Beleg: die Einladung zum ersten Treffen der Libyen-Kontaktgruppe in Doha. Die Lage ist verfahren, es droht ein Zermürbungskrieg. Die NATO-Luftschläge sind bislang nicht zielführend, militärischer Patt. Hier wird nach einer Verhandlungslösung gesucht.
Wir sehen, dass auch das Bemühen Deutschlands von Anfang an auf eine politische Lösung zu setzen seine Berechtigung gehabt hat. Es geht darum, dass jetzt ein Waffenstillstand möglich wird, damit auch die Menschen geschützt werden.
Die Kontaktgruppe will jetzt einen politischen Prozess einleiten, an dem sich auch Deutschland zum Beispiel mit humanitärer Hilfe beteiligen wird. Die libysche Opposition verlangt unterdessen Zugriff auf die eingefrorenen Gelder des Diktators, vorläufige Bilanz. Ich denke, die wichtigste Botschaft heute ist, das Spiel ist aus.
Game over.
Gaddafis Regime hat keine Zukunft. Die Forderung der Kontaktgruppe an Gaddafi: Rückzug, Waffenstillstand, Verhandlungen. Doch Gaddafi bewegt sich bislang nicht. Morgen befassen sich in Berlin auch die NATO-Außenminister mit Libyen. So viel steht fest. Ohne ein Einlenken Gaddafis gehen die Bombardements vorerst weiter.
Die Bundesregierung weist 5 libysche Diplomaten aus. Laut Auswärtigem Amt haben die Männer in Deutschland lebende Landsleute unter Druck gesetzt. Der Botschafter Libyens wurde einbestellt, um ihnen den Ausweisungsbeschluss mitzuteilen. Er wird binnen einer Woche vollzogen.
Im Jemen haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Regierung des Landes protestiert. Dabei wurden bei Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Regierungskritikern mindestens 5 Menschen getötet. In Aden im Süden des Landes eröffnete die Polizei nach Augenzeugenberichten das Feuer auf eine Menschenmenge, nachdem Steine auf die Sicherheitskräfte geworfen worden waren. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Präsident Saleh, der das Land seit 32 Jahren regiert.
Im Januar war der deutsche Frachter Beluga Nomination im Indischen Ozean entführt worden. Jetzt ist er wieder frei. Die Piraten haben das Schiff nach Angaben der Bremer Reederei verlassen. Es sei nun von Somalia auf dem Weg nach Mombasa in Kenia. Die 7 Besatzungsmitglieder seien wohl auf. Bei einem Befreiungsversuch kurz nach der Entführung waren 3 Seeleute getötet worden. In Japan werden die wirtschaftlichen Folgen des verheerenden Erdbebens und der Reaktorkatastrophe immer spürbarer. Erstmals korrigierte die Regierung ihre Konjunkturprognose deutlich nach unten. Exporte, Produktion und Privatverbrauch hätten gelitten. Im havarierten Reaktor Fukushima ist es noch immer nicht gelungen, das Kühlsystem zu reparieren. Die Opfer der Katastrophe bleiben mit ihren Problemen weitgehend allein.
Vielleicht war es eine Verbeugung zu viel. Gleich 3-mal entschuldigt sich TEPCOs Präsident Shimizu heute vor der japanischen Presse. Fukushima, das tue ihm leid. 3 Ziele nennt er den zusehends ungehaltenen Journalisten. Wir wollen das AKW Fukushima weiter stabilisieren, wir wollen die Bewohner um das Atomkraftwerk entschädigen und wir wollen Stromengpässe im Sommer verhindern, dann, wenn überall im Land die Klimaanlagen laufen. Außer, dass der Sommer kommt, bleibt vieles ungewiss am Tag nach Stufe 7. Radioaktiv belastete Milch wird weggekippt, wie hoch die Entschädigung für die Menschen aus Fukushima, wann sie kommt und wer sie zahlt, unklar. Auch die Lage im AKW bleibt unberechenbar. In Reaktorblock 2 begannen die Helfer am Morgen stark radioaktiv strahlendes Wasser abzupumpen, mehrmals unterbrochen durch Nachbeben. Immer deutlicher wird, das Sperrgebiet rund um das AKW wird lange unbewohnbar sein. Japans Regierung spekulierte heute über einen Zeitraum von 20 Jahren. Nur vorübergehend sollen die Menschen jetzt zurückkehren für wenige Stunden, um persönliche Dinge zu holen. Es sollen Busse fahren, eine Person pro Familie auf eigenes Risiko. Ich kann vielleicht meinen Fernseher mitnehmen, aber nicht mein Haus und nicht mein Land. Gut, dass wir rein können, aber ich fürchte mich vor der Strahlung, vor allem jetzt nach Stufe 7. Eine gute Nachricht gab es heute. Der Flughafen Sendai ist teils wieder eröffnet. So wird es einfacher, Hilfsmaterial in die Region zu schicken. Ein Schritt in die Normalität ist in Tränen der Rührung, nicht der Trauer.
Die Waschmittelhersteller Unilever sowie Procter & Gamble müssen zusammen eine Kartellstrafe von gut 315 Millionen Euro zahlen. Sie haben nach Überzeugung der EU-Kommission jahrelang ihre Preise abgesprochen, zulasten der Verbraucher. Beteiligt war auch der deutsche Henkel-Konzern. Ihm wurde eine Strafe erlassen, weil er die Wettbewerbshüter informiert hatte. Die Lokführergewerkschaft GDL will die großen Privatbahnen erneut bestreiken. Morgen und am Freitag soll der Zugverkehr von den 5 wichtigsten regionalen Bahnwettbewerbern lahmgelegt werden. Der Ausstand soll heute Nacht um 2 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern. Die Gewerkschaft will damit gleiche Löhne für alle Lokführer durchsetzen. Die Verbindungen der Deutschen Bahn sind von dem Streik nicht betroffen.
In Rostock haben mehrere hundert Menschen in einem ökumenischen Gottesdienst der 8 Toten des Massenunfalls auf der A19 gedacht. Der Mecklenburger Landesbischof von Malzahn sprach den Hinterbliebenen und Verletzten sein Mitgefühl aus. In den Unfall am vergangenen Freitag waren mehr als 80 Fahrzeuge verwickelt. Ein heftiger Sandsturm hatte den Autofahrern die Sicht genommen. Mehr als 130 Menschen wurden verletzt.
Deutschland bekommt ein neues Denkmal. Eine riesige Wippe mit dem Titel Bewegte Bürger soll auf dem Schlossplatz in Berlin gebaut werden, als Symbol für die friedliche Revolution 1989 und die deutsche Einheit ein Jahr später. Der Entwurf zeigt eine etwa 50 Meter lange, begehbare und somit bewegliche Waagschale. Das Denkmal aus Glas und Metall soll zeigen, wie Menschen in Aktion die Welt verändern können. Der Trainer des FC St. Pauli, Holger Stanislawski, wird den Verein zum Saisonende verlassen. Der 41-Jährige gilt als Wunschkandidat des Ligakonkurrenten Hoffenheim. Der Club hatte gestern die vorzeitige Trennung von Trainer Pezzaioli bekannt gegeben. Die Lottozahlen: 6, 9, 16, 23, 26, 47, Zusatzzahl 35, Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 810, 50, 54. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 814913. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 14. April.
Das Hoch über der Biskaya dehnt sich nach Mitteleuropa aus und beschert uns in den nächsten Tagen verbreitet Sonne, die auch die Temperaturen langsam ansteigen lässt. Im Osten Deutschlands sorgt tiefer Luftdruck noch für Wolken und Regen. Von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Sachsen sind auch heute Nacht dichte Wolken unterwegs. Gebietsweise regnet es. Oberhalb von etwa 500 Metern fällt Schnee. Sonst zeigen sich neben einigen Wolkenfeldern auch die Sterne. Im Nordosten auch am Tag viele Wolken. Örtlich fällt Regen. Im Bergland ist auch Schnee dabei. Im übrigen Land mal Sonne, mal Wolken und nur vereinzelte Schauer. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig aus Nord bis Nordwest. Nordöstlich der Elbe heute Nacht unter Wolken bis plus 5, am Alpenrand bis minus 4 Grad. An Rhein und Main morgen 14 bis 15, in Sachsen bei Regen teilweise nur 5 Grad. Am Freitag gibt's Richtung Südosten noch zum Teil dichte Wolken und einzelne Schauer, sonst scheint häufig die Sonne. Am Wochenende verbreitet sonnig, hier und da auch mal ein paar Quellwolken, aber weitgehend trocken. Das Ganze bei steigenden Temperaturen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 23 Uhr mit Karin Mioska, darin enttäuschte Hoffnungen, Ägyptens Revolutionäre hadern mit dem Militär und verunsicherte Unternehmer, Baden-Württembergs Industrie zweifelt an Rot-Grün.